Spiele-Podcast. www.spiele-podcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden. Ja, man ahnt es aus dem Vorspann auf spiele-podcast.de. Und heute sitze ich hier alleine. Aber Michaela, die ja in der Jury ist auch zum Spiel des Jahres, die hat gearbeitet. Davon gehe ich mal sehr fest von aus, weil es wurde gesprochen, beziehungsweise es wurde nominiert. Nämlich die Kandidaten zum Spiel des Jahres 2026 und zum Kinderspiel des Jahres 2026 und zum Kennerspiel des Jahres 2026. Und wie immer ist es natürlich auch immer ein Quell der Diskussion, was dann daraus folgt. Wir gehen es mal durch und ich sage da so ein bisschen meine eigene Meinung. Und ja, dann bleibt uns noch abzuwarten bis zum 12. Juli, wenn dann tatsächlich der weiße Rauch aufsteigen sollte, beziehungsweise dann auch der Gewinner oder die Gewinnerin. Naja, also das Gewinnerspiel jeweils nicht nur nominiert, sondern bekannt gegeben wird. Wir fangen mal gleich mit dem Dickschiff voran, nämlich dem Klassiker, das Spiel des Jahres, der rote Pöppel. Da sind nämlich nominiert einmal Cozy Stickerville von Corey Konieska. Da muss ich leider passen, weil dieses Spiel, und das dürfte wahrscheinlich den Verlag Unexpected Games ziemlich wurmen, zurzeit nirgendwo zu bekommen ist. Und wenn man mal so ein bisschen guckt, dann steht da teilweise Juli oder August erst wieder lieferbar. Das ist natürlich jetzt, wo der Hype da vielleicht gerade erst richtig losgeht, etwas semi-optimal, vermute ich mal. Ich habe aber schon viel Gutes über dieses Spiel gehört. Ich habe es mir jetzt selber auch vorbestellt. Vielleicht habe ich Chance, dass es doch noch im Juni kommt. Mal schauen. Dann werde ich auch ein bisschen früher darüber berichten. Und es gibt doch einige Stimmen, die sagen, naja, das könnte von den dreien, die nominiert sind, der stärkste Titel sein. Außer, dass das Problem besteht, dass man es nur zweimal spielen kann. Dafür dann zwar auch ein bisschen länger, ist ein Legacy-Spiel, man klebt da nämlich, deswegen heißt das Ganze auch Sticky und baut da dann was auf, aber, und ist übrigens auch noch friedlich das Ganze, für 1 bis 6 Personen ab 8 Jahre, aber es ist dann eben auch irgendwann fertig. Und ich glaube aber, dass dieses auch nur so ein bedingter Negativpunkt ist, weil man spielt es ja dann doch eine ganze Reihe Stunden und wenn man das mal runterbricht auf den Kaufpreis, den ich jetzt auch nicht auswendig weiß, ich glaube, es sind auch so um die 40 Euro, dann ist das deutlich weniger, glaube ich, erst recht, wenn man es mit mehreren Personen spielt, als das, was man für einen Kinoabend ausgibt. Aber das, also zumindest stundenmäßig runtergebrochen, trotzdem ist es natürlich dann durchaus eine Diskussion, die man damit verbindet. Ob es jetzt das Müllproblem ist, das haben wir ja bei Exit auch schon gehabt. Ich glaube, da wird wahrscheinlich deutlich weniger Müll produziert bei der Gesamtauflage, als es bei einer größeren Tageszeitung an einem Tag der Fall ist, zumindest an Papiermüll. Naja. Dann nominiert ist Dito. Das hat mich sehr überrascht, von Martin Ang. Das haben wir ja gerade erst in der letzten Folge vom Spiele-Podcast besprochen. Und es ist, wenn man so will, dann am Ende aller Tage eben doch nur ein Wortfindungsspiel der sicherlich sehr guten Art und mal wieder mit einem kleinen neuen Kniff und mal wieder einer neuen Art. Aber von dieser Art Partyspiele hatten wir natürlich schon immer, nicht immer, aber doch in den letzten Jahren immer mal wieder was. Und na gut, aber dafür ist es dann eben tatsächlich ein Spiel, das kann man in einer Minute oder zwei erklären, dann gleich losspielen und da haben 3 bis 7 Personen ab 10 Jahren dann auch entsprechend Spaß. Also wir haben es inzwischen in verschiedenen Gruppen gespielt und da hat sich keiner beklagt. Also es hat eigentlich allen immer Spaß gemacht und es geht auch fix und es ist ja ein schönes, rundes Spiel. Nichts wirklich eben gravierend Neues, aber etwas, wo glaube ich, wenn man es dann, das ist ja dann auch immer die Vorstellung zumindest, dass das Spiel des Jahres dann unterm Weihnachtsbaum liegt, die Familie, die es dann gleich an dem Abend oder am nächsten ausprobiert, da auf jeden Fall nicht enttäuscht rausgeht aus der Geschichte. Es sei denn, man erwartet da jetzt einen knalligen, also wirklich heftigen Strategieklopper, der ist es dann natürlich nicht. Ja, und eben auch nicht zu zweit spielbar. Also man muss schon mindestens 3 haben und eher sogar noch ein bisschen mehr. 4, 5, glaube ich, ist noch netter, damit dann auch die Übereinstimmungen öfter vorkommen. Und dann auch nicht zu viele. Also da wird es, glaube ich, dann schon ein bisschen interessanter. Egal. Und als drittes haben wir noch Morty Sorti Magic Shop von Markus Slavicek von Schmidt Spiele. Und 2 bis 4 Spieler ab 8 Jahren können da dann zuschlagen, beziehungsweise müssen Regale einräumen. Das Spiel habe ich inzwischen auch 2-3 Mal schon gespielt und ist auch gut. Also es ist so ein bisschen optimierend. Man zieht aus dem Sack, beziehungsweise werden aus dem Sack so verschiedene Ingredienzien, so ja, Kärtchen gezogen. Die muss man dann bei sich anlegen, richtig, aufsteigen, beziehungsweise so, dass die Regale in einer bestimmten Reihenfolge dann belegt werden. Und je nachdem, wie gut man das macht, kann man sogar Sonderplättchen bekommen, beziehungsweise kriegt dann auch entsprechende Punkte. Ist auch jetzt nichts gravierend Neues, aber das Interessante hier ist, dass es sehr, sehr viele Varianten in dem Spiel gibt, also Wertungsplättchen und damit auch unterschiedliche Arten, wie man denn dieses Spiel spielen kann und worauf man dann optimiert. Das macht den Reiz aus, dieses Spiel, glaube ich, durchaus öfter mal zu spielen, und deswegen ist es durchaus, finde ich, auch ein würdiger Nominierter. Werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Empfehlungsliste. Da gibt es ein paar Spiele, die sagen mir gar nichts. Hot Strike, Streak geschrieben von John Perry. Nee, nie gehört. Meister Makatsu, das kenne ich. Das ist ein schönes, kleines von Amigo. Ja, heutzutage ist der Kleine auch relativ, kostet trotzdem 15 Euro. Kartenspiel von Rainer Knizia. Also das ist solide. Da kann man, ist mal wieder so ein bisschen eine Varianz, was man gefühlt irgendwie mal wieder ein bisschen anders hat, um da zu optimieren mit seiner Kartenhand. Und das fand ich eigentlich ganz lustig. Take Time haben wir hier auch schon besprochen. Das ist auch auf der Empfehlungsliste. Das hatte ich tatsächlich eher sogar bei den Nominierten erwartet. Vielleicht, weil es ein ähnliches Klientel auch anspricht wie Bombuster, den Gewinner vom letzten Jahr, dass es deswegen dann nicht da ganz bis nach oben es geschafft hat. Man muss auch gemeinsam hier allerdings gegen das Spiel spielen und versuchen, sich ohne großartige Absprache richtig dann zu sortieren, um eine Uhr rum oder um so eine Windrose, versuchen, seine Karten aufsteigend auszulegen, ohne dass die anderen wissen, wer was legt, sondern nur aufgrund der Spielmechanik, dass man da gewisse Ahnungen hat. Da gibt es verschiedene Aufgaben, sehr viele sogar, sozusagen Level, und wie gesagt, das fand ich eigentlich mit eins der Highlights auch dieses Jahres. Deswegen fast ein bisschen enttäuschend, dass es das nicht geschafft hat. Toriki, da sind wir jetzt gerade, das kannte ich vorher nicht. Das ist jetzt ein Spiel, das habe ich mir daraufhin dann gekauft, weil es auch mit App-Unterstützung ist. Und ich mag App-Unterstützungen und es funktioniert richtig gut. Es ist zwar, glaube ich, für ein bisschen jüngeres Klientel, weil es ein Spiel ist, das, ja, es geht um Kinder, die eine Insel erkunden. Daran merkt man es vielleicht schon, aber auch für mich als Erwachsener macht das richtig Spaß. Also wir müssen da tatsächlich diese Insel erkunden. Man muss auch gar nicht lange irgendwie irgendwelche Anleitungen lesen, sondern wir landen dort und jetzt haben wir so ein paar Gegenstände, die haben so QR-Codes drauf. Mit der App können wir die dann scannen. Wir können die zum Beispiel miteinander verbinden. Wir können auf dieser Insel dann rumlaufen. Wir sehen erstmal auch noch nicht alles. Wir entdecken dann Dinge, die dann die App einem erzählt. Dann können wir dort Gegenstände einsetzen und so weiter und so fort. Sehr harmlos, nicht wirklich, also da wird nicht irgendwie großartig Gegner, die einem da auftauchen, ist eher lustig gemacht und ich glaube, man stirbt auch nicht und sowas. Also da kann man relativ lange rumprobieren. Ich dachte am Anfang erst von dem Spiel, jetzt haben wir schon die dritte Nacht und noch nicht so richtig was geschafft. Jetzt wird es wahrscheinlich gleich eng. Nö, also da kann man durchaus länger aus rumprobieren und mein Sohn findet das richtig cool. Also der ist 9 Jahre und der will gar nicht mehr aufhören. Aber ein Spiel, das man eben auch nur einmal wahrscheinlich spielt, 6 Stunden ungefähr, ja, könnte mal sehen, wie weit wir jetzt sind. Wir haben jetzt auch schon 4 gespielt, ja, könnte, mal sehen, kann ich vielleicht nochmal berichten, da werde ich nochmal eine eigene Rezension zu machen. Toy Battle ist ein Zweierspiel, das auch richtig gut ist. Also klingt auch nach Kinderspiel, ist es aber nicht. Ist so, ich wollte schon sagen Schach, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber man kämpft gegeneinander, jeder hat seine Armee in Plättchenform und kann dann auf dem Spielbrett, unterschiedlichen Spielbretten dann, also auf unterschiedlichen, wenn man so will, Kampfarenen, versucht man dann mit denen, die dann einzelne unterschiedliche Eigenschaften haben, wie beim Schach, ne, können verschiedene Züge machen, verschiedene Dinge können dann jeweils ausgelöst werden, man kann auch mal irgendwo hinspringen, und entweder versucht man da eben den Gegner komplett zu eliminieren, beziehungsweise dessen Flagge, also dessen Basis zu erobern, oder am Ende aller Tage Tage am meisten Punkte zu machen. Dadurch, wenn man zum Beispiel bestimmte Gebiete dann einnimmt. Schönes, auch relativ einfaches Spiel, was man einfach mal so spielen kann. Also es ist eine Partie, dauert vielleicht 20 Minuten, 15 Minuten. Ja, sehe ich hier gerade. 15 Minuten ist auf der Packung angegeben. Kann man bei Board Game Arena allerdings auch sehr gut spielen. Also das ist auch eins der Spiele, die, glaube ich, bei Board Game Arena sehr beliebt sind. Wer dort also einen Account hat, der kann das da sehr gut ausprobieren. Oder vielleicht bleibt er gleich da, weil dann das System einem natürlich so ein bisschen bestimmte Dinge auch abnimmt zu erkennen. Ja, und dann gibt es noch Wilmot's Warehouse. Sagt mir gar nichts. Da kann ich also nichts zu sagen. Auch zu den Kinderspielen des Jahres kann ich jetzt hier nicht mehr viel sagen. Die Zeiten sind vorbei. Mein Sohn spielt keine Kinderspiele mehr. Das ist also, wir haben da Boo Party nominiert die Insel der Mookies und Verflixt verzaubert. Aber wie gesagt, inhaltlich keine Aussage leider. Sprechfähiger bin ich da eher wieder beim Kennerspiel des Jahres. Und da ist vor allem der Vorwurf, also die Diskussion, inwieweit das Kennerspiel dieses Jahr, so ein eher Spiel des Jahres 1.1 oder sowas ist. Also ein Tick drüber, aber eigentlich noch nicht in der Kategorie, was ein Kennerspiel ist. Wobei ich das Gefühl habe, dass man da auch von der Jury her immer mal ein bisschen hin und her wabert. Es soll auch nicht jetzt sicherlich der ganz große, knallige und vor allem aufwendige Strategieklopper da drin sein. Es soll immer noch auch für die große, breitere Masse irgendwie spielbar sein. Aber es ist eben über dem Spiel des Jahres. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, was wir für Spiele da haben, das sind das auch mal keine Spiele, die jetzt über Stunden gehen, sondern die auch eher mit übersichtlicher Spielzeit und übersichtlichem Regelkontingent ausgestattet sind. Und da ist ganz vorne dabei Bossfighters. Das haben viele auch eher beim roten Pöppel, glaube ich, vermutet, so wie auch ich. Ja, jetzt ist es beim Kennerspiel gelandet. Bossfighters QR, so viel Zeit muss sein, von Michael Palm und Lukas Zach. Das ist wirklich eins der Highlights, wie ich finde, zumindest von der Spielemesse in Essen. Und auch seitdem ist es ein Spiel, das wir sehr gerne immer mal wieder spielen. Wirklich einfach ist, aber trotzdem so durch diese App-Einbindung, die wieder das Ganze nicht zu einem Videospiel macht, sondern schön sich ergänzt, einen abwechslungsreichen Kampf jedes Mal liefert. Und das auch noch, und das fand ich, dem rechne ich dem Spiel auch hoch an, fände ich zumindest sehr cool, dass sie es geschafft haben, immer mal wieder Sonderbosse einzupflegen zu der jeweiligen Jahreszeit. Also es gab einen zu Weihnachten, gab einen zu Ostern. Und die waren auch beide wirklich interessant mit besonderen Regelkniffen, die dann in der App entsprechend umgesetzt waren. Und da freue ich mich auf weitere Erweiterungen bzw. neue Bosse. Angekündigt ist es ja seit Anfang an in der App. Mal schauen, wann das kommt. Pegasus Spiele hat es rausgebracht für 2 bis 4 Spieler. 10 Jahre ist hier so die Jahreszahl, die angegeben ist. Mein Sohn mit 9 hat da keine Probleme mit. Der hat es auch schon mit 8 gespielt. Und Dauer ist 40 bis 60 Minuten. Ja, das kommt so ungefähr hin. Also das ist so, dass man auch durchaus Bock hat, danach dann noch eine Partie zu spielen. Und man kann auch mehrere Schwierigkeitsstufen wählen. Und wenn man eben wirklich das entsprechende Erfolgserlebnis jedes Mal haben will, dann nimmt man eben die einfache Stufe. Man hat immer das Gefühl, trotzdem was geleistet zu haben, habe ich das, den Eindruck zumindest, weil wir spielen es bisher tatsächlich auch nur auf dieser Stufe. Also, Bossfighters ist auch meiner Ansicht durchaus ein heißer Kandidat, sagen wir es mal so, dafür dann auch tatsächlich im Juli den Kennerspiel des Jahres Pöppel zu erhalten. Moon Colony Bloodbath ist hingegen ein komplett natürlich anderes Spiel, ist von Alea, das ist ja so diese Edelmarke oder die etwas komplexere Marke von Ravensburger, illustriert von Franz Vorwinkel, gemacht von Donald X. Vaccarino. Und Vaccarino, den kennt man ja zum Beispiel von Dominion. Und das ist ein, ja, wirklich ungewöhnliches Spiel. Da habe ich, als ich das gespielt habe, tatsächlich den Eindruck gehabt, das ist tatsächlich mal ein bisschen wieder was Neues. Allerdings glaube ich auch ein Spiel nicht für jeden. Es wird hier mit einer Dauer von 45 Minuten angegeben. Das kommt auch einigermaßen hin. 1 bis 5 Personen, 50 Euro. Und ja, hier, ich glaube, Altersempfehlung hier steht hier 12. Altersangabe des Verlages 14. Also das Problem ist gar nicht unbedingt das Thema, obwohl es da ziemlich um Dezimierung von Menschen geht. Wir sind hier auf einer Kolonie. Und es geht darum, erstmal am Anfang recht traditionell viel aufzubauen. insbesondere möglichst viele Menschen dahin zu karren, weil es zeichnet sich ab und es wird dann auch immer gravierender, dass die Roboter dort vor Ort irgendwann Amok laufen. Und zwar exzessiv, je weiter man im Spiel kommt. Am Anfang nur so ein bisschen, wird da mal wieder an der Bevölkerungszahl dezimiert bzw. gedreht. Aber nachher ist es, wie es hier auch steht, Bloodbath, also ein Blutbad. Da wird wirklich massiv das, was man aufgebaut hat, wieder dezimiert. Und es gewinnt am Ende der in der Regel. Es gibt sonst auch noch nach einer gewissen Rundenzahl eine Möglichkeit, dass man mit mehreren überlebt. Aber in der Regel ist es so, der, der am Ende noch eine Person zumindest lebend hat, der gewinnt das Spiel. Und das ist natürlich komplett anders als viele andere Spiele, die einen gerne bei der Stange halten, indem sie einen ständig belohnen. Hier, ja, am Anfang kriegt man auch Belohnungen, aber danach muss man leider zusehen, wie es wirklich rapide abwärts mit einem geht. Und das ist, glaube ich, etwas, da muss man auch, ja, das ist ja nicht für jeden Spieler etwas, weil man da sich auch vielleicht, wenn dann dieser Autobattler, der das Ganze durchführt, dann zuschlägt, ja, dass man da das Gefühl hat, vielleicht auch mal ungerecht behandelt zu werden. Aber das macht auch den Reiz aus. Es ist ja auch, sag ich ja, relativ kurz gespielt, 45 Minuten. Also da macht man gern vielleicht nochmal eine zweite Partie, wenn man denn so ein Spiel und diese Spielart mag. Und das könnte natürlich dann auch der Problempunkt sein, weshalb es vielleicht nicht dann nicht über die Nominierung hinaus, oder weshalb es nicht über die Nominierung hinauskommt, genauso ist es richtig gesagt, und den Kennerspielpreis nicht bekommt, weil es ja dann eben doch, ja, vielleicht für einige irritierend ist und dann doch einige eher frustriert am Ende zurücklässt. Aber die, die sich darauf einlassen, die können damit richtig Spaß haben. Und dann wäre noch nominiert Rebirth von Rainer Knizia. Das habe ich hier zwar schon liegen und mir auch die Regeln durchgelesen, habe es aber noch nicht wirklich gespielt. Hatte mich am Anfang auch so gar nicht gereizt, aber jetzt habe ich von mehreren gehört, dass das Spiel doch durchaus so seinen Reiz hat. Es ist eigentlich sehr simpel. Man hat ein Plättchen, das man legt. Und hat man auch gar nicht so viele Möglichkeiten, aber da ist viel Optimierungsmöglichkeit wohl. Und insbesondere, und das sieht man schon an der Anleitung, es sind quasi zwei Spiele. Der Spielbrett hat eine Vorder- und Rückseite, Schottland und Irland. Schottland ist quasi das Normalspiel. Und Irland ist die Rückseite, und das ist nicht nur eine Variante, sondern, wie mir andere bestätigt haben, ein komplett gefühlt, nein, es ist schon die gleichen oder es basiert aufeinander und ähnliche Regeln, aber es spielt sich wohl komplett anders. Und das macht wohl auch den Reiz von Rebirth aus. Es ist bei Frosted Games erschienen, 2 bis 4 Spieler ab 10 Jahren und Spieldauer, ja, die Packung sagt 15 Minuten pro Spieler. Also bei 2 Spielern 30 Minuten bis 60 Minuten, wenn es alle 4 sind. Und ja, ich glaube, da kann man durchaus ein bisschen grübeln, auch wenn die Möglichkeiten eher etwas eingeschränkt sind. Ja, wer wird's? Ich glaube Bossfighters, wenn ich da jetzt mal meinen Tipp abgeben darf. Artengarten ist noch auf der Empfehlungsliste, das habe ich auch schon einmal gespielt. Schönes, nettes, ja, Spiel, Kartenspiel ist nicht, nee, ein Brettspiel, also mit so Aufbauspiel und Sammelspiel, also das hat mir durchaus Spaß gemacht, aber auch gefühlt nichts wirklich Neues. Frosted Blooms habe ich nie gespielt, Grundstein von Metropolis auch nicht. Tech Team hingegen, das fand ich richtig klasse. Auf der Messe habe ich es erst ausprobiert, da war ich noch nicht so begeistert, aber jetzt habe ich es so mit mehreren auch schon gespielt und ja, man hat dann eben, jeder hat so seinen Charakter, seine Karten und es ist eben dann ein Autobattler. Man muss also da seine Karten entsprechend sortieren, entsprechend aufbauen und danach geht es dann ab. Und dann muss man hoffen, dass man natürlich mit den richtigen Karten beim Gegner landet und wie der das wohl seins aufbaut. Und da ist jede Partie sehr kurz und macht dann Laune, auch es nochmal anders zu probieren. Und die ganzen Charaktere, die dann jeweils ihr eigenes Kartenset haben, spielen sich auch komplett anders und haben andere Strategien, die man, wie man versucht, dieses Kartendeck dann vielleicht zusammenzustellen. Also, ja, Tech Team ist ein richtig klasse Spiel, hätte es vielleicht auch, naja, aber das ist mal leicht gesagt, ob es auf die Nominierungsliste gehört hätte. Ich fand es auf jeden Fall gut, aber ich kenne auch Leute, die mochten es nicht, also so gesehen, aber das gilt wahrscheinlich für fast alles, was ich hier gerade bespreche. Ja, was sind Spiele, die fehlen? Beim Kennerspiel hätte mich nicht so völlig überrascht, wenn Kiel ja da vielleicht auch aufgetaucht wäre. Darüber habe ich ja hier auch schon berichtet und es ist ja sicherlich ein Spiel, tatsächlich ein bisschen Kennerspielmäßiger und natürlich bin ich da jetzt nicht ganz unvoreingenommen, weil es ja ein Spiel ist, das sich um Kiel dreht. Auch wenn wir ja inzwischen aus dem Interview ja erfahren haben mit dem Autor, war das gar nicht ursprünglich so geplant. Und was man dann auch, weil man es weiß, er sieht an dem Spiel. Aber es ist trotzdem ein Spiel, das gut funktioniert und so ein paar Mechanismen hat, die es vorher so, finde ich, nicht so gab. Mit diesem Fluss vor allem, was ja dann bei uns hier der Kielkanal bzw. Nord-Ostsee-Kanal geworden ist. Also, oder Eider-Kanal. Deswegen, das hätte ich durchaus mir vorstellen können. Und was mich, glaube ich, am meisten überrascht hat, falsche Schlangen, dass das nicht dabei ist. Wobei ich jetzt wieder nicht gewusst hätte, wo man es einsortiert. Wahrscheinlich jetzt beim Kennerspiel sogar einsortiert, weil es ein Spiel ist, das man ja zumindest mal kennengelernt haben muss, bevor man den Spaß findet. Aber das spielt sich auch mal wieder frisch, ungewöhnlich neu. Und wie ich ja schon erwähnt, es ist ein Spiel, das beim ersten Mal spielen man eher mit Achselzucken hinterlässt ein, aber dann nach und nach in der richtigen Gruppe wirklich sehr viel Spaß entwickelt. Und zwar wirklich so, dass ich das Gefühl hatte, da ist mal wieder was Innovatives passiert. Und ja, dass das also nicht mal auf der Empfehlungsliste ist, die ist ja relativ kurz beim Kennerspiel. Also da hätte ich gedacht, dass das vielleicht noch dazu kommt. Aber oder vielleicht sogar nominiert wird. Aber nun gut, vielleicht, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was da der Grund ist. Jo, das war mein kurzer Durchgang. So kurz war er jetzt doch nicht mehr. Durch die Nominierungen und Empfehlungen der Jury und was sie dann im Endeffekt draus macht, das werden wir dann ja im Juli sehen. Bis dahin bieten sich noch viele Möglichkeiten, auch hier auf dem Kanal, einige der Spiele nochmal ausführlich zu besprechen. Ich sagte ja schon, einige davon habe ich mir jetzt auch besorgt. Moon Colony habe ich mir nochmal besorgt. Rebirth habe ich mir besorgt. Wir spielen, wie gesagt, gerade begeistert Toriki und Morty Sorti. Und Cozy Sticker will, wenn ich Glück habe, kommt noch im Juni, könnte also dann auch noch eine Rezension hier folgen. Es bleibt also auch für mich noch spannend, die Sachen ein bisschen zu erkennen und zu erleben und zu sehen, na, was ist denn nun wirklich das Spiel des Jahres? So, ja, das war's. Bis zum nächsten Mal dann und tschüss.